beginnen wir wieder mit einem Vaterunser. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie Anfang,
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Also die letzten beiden Katechesen bis zum Sommer wollen wir uns Gedanken über die Eucharistie machen, über die Heilige Messe, über die der Katechismus etwas Schönes schreibt im Abschnitt 1324. Die Eucharistie ist, Zitat, Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens. Das ist Lumen Gentium 11. Zitat, mit der Eucharistie stehen die übrigen Sakramente in Zusammenhang. Auf die Eucharistie sind sie hingeordnet. Das gilt auch für die kirchlichen Dienste und für die Apostolatswerke. Die heiligste Eucharistie enthält ja das Heilsgut der Kirche in seiner ganzen Fülle. Christus selbst, unser Osterlamm. Auch das war ein Zitat aus dem Konzil. Das heißt, wenn ich sozusagen über alles reden will, was die Kirche ausmacht, muss ich über die Heilige Messe reden. Und ich darf nie der Meinung sein, dass ich irgendetwas fruchtbar machen kann, auch andere Aktivitäten, wenn ich es getrennt von der Feier der Heiligen Messe sehe. Weil von dort kommt alles, Quelle und Gipfel christlichen Lebens. Gleichzeitig muss alles, was ich tue, sozusagen hinzielen zur Feier der Eucharistie. Das erklärt sich natürlich sehr schnell, wenn mir bewusst ist, was die Heilige Messe ist, nämlich dass Christus selbst dort nicht nur gegenwärtig ist, sondern dort das Heil wirkt. Die Theologen beschreiben sozusagen das Wesen der Heiligen Messe mit einer sehr einfachen, mit einem sehr einfachen Satz. Sie ist die unblutige Gegenwärtigsetzung des Kreuzesopfers Christi. Das klingt vielleicht ein bisschen sperrig, aber es drückt sehr exakt aus, was die Messe ausmacht. Jesus hat uns erlöst. Dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, hat sich das Schicksal der Welt gewandelt. Er hat das Böse besiegt, er hat den Tod besiegt, er hat uns die Tür zum Himmel aufgestoßen. Das bedeutet unsere Erlösung. Das ist also alles, beinhaltet alles, was unseren Glauben ausmacht. Und dieses Kreuzesopfer Christi wird bei der Feier der Heiligen Messe gegenwärtig. Christus hat uns erlöst durch sein Leiden. Das heißt, am Kreuz zu sterben war für ihn mit unglaublichen, nicht nur körperlichen Schmerzen verbunden, sondern noch viel mehr mit seelischen Schmerzen, die wir uns gar nicht vorstellen können, weil er wirklich die Sünden der ganzen Welt getragen hat. Also alle Zurückweisung, alle Boshaftigkeit, alle Missgunst und Hinterhältigkeit, er hat es unmittelbar erlebt. Also hat wirklich unsere Sünden spürbar erlebt, nicht nur im übertragenen Sinn, sondern sie wirklich erlebt und hat sozusagen für uns die Sühne dafür auf sich genommen und hat sie durch seine Liebe umgewandelt. Das Kreuz ist für uns heute ein Zeichen des Heiles, weil Christus es verwandelt hat dadurch. Dieses Kreuzesopfer Christi wird gegenwärtig, aber, und das ist nicht unwesentlich, es wird gegenwärtig auf eine unblutige Art und Weise. Also nicht jedes Mal, wenn wir die Heilige Messe feiern, leidet Christus aufs Neue. Christus ist jetzt in der Herrlichkeit im Himmel. Dort gibt es keinen Schmerz mehr, sonst wäre es ja nicht der Himmel. Sondern das, was damals passiert ist, das wird gegenwärtig. Die ganze Haltung Christi, er selbst wird ja gegenwärtig. Seine ganze Liebe, seine ganze Hingabe wird gegenwärtig. Aber Wenn wir die Heilige Messe feiern, können wir, um es mit den Worten des Apostels Paulus zu sagen, ergänzen, was an den Leiden Christi noch fehlt. Also wenn wir unser ganzes Leben mit hineinbringen in die Messe, auch mit dem Leid, das wir ertragen müssen, mit den schweren Dingen, mit den Vorsätzen, die wir fassen, dann ergänzen wir an den Leiden Christi, was da noch fehlt. Es klingt komisch, dass noch was fehlen soll bei einem vollständigen Opfer, aber Christus lädt uns eben ein, mit ihm die Welt zu erlösen. Er lässt sozusagen ein bisschen einen Platz für unseren Beitrag. Und nirgendwo kann das so wirklich passieren wie bei der Feier der Heiligen Messe, wo das Kreuzesopfer Christi wirklich gegenwärtig ist. Wir feiern nicht die Messe als Erinnerungsfeier an Vergangenes, sondern es passiert. Es wird gegenwärtig. Raum und Zeit von damals wird es in unseren Raum, unsere Zeit versetzt. Aus dem Jahr, sagen wir, 33 nach Christus wird es versetzt in das Jahr 2013 nach Pressbaum. Wir sind dabei. Wir sind aber dabei bei diesem Kreuzesopfer Christi, wenn wir die Messe mitfeiern, nicht als Zuschauer. Man kann das wirklich direkt im Vergleich setzen mit den Menschen, die bei der Kreuzigung dabei waren. Da hat es auch Menschen gegeben, die aus der Entfernung hingeschaut haben und vielleicht desinteressiert waren oder spöttisch oder vorbeigegangen sind, weil sie halt zufällig vorbeigekommen sind oder dort zu tun gehabt haben, weil sie halt Soldaten waren, haben sie halt wieder jemanden kreuzigen müssen. Die waren ja auch alle dabei. Die Heilige Messe mitzufeiern bedeutet aber was anderes. Es bedeutet, es mitzuvollziehen. Kann passieren, dass auch jemand auf diese Weise heute dabei ist. Könnte ja auch sein, dass ein Spötter in die Kirche kommt und sieht, da wird Messe gefeiert und es nicht mitvollzieht, sondern sich darüber lustig macht. Das ist genau dasselbe, wie jemand, der damals beim Kreuz gestanden ist, sich darüber lustig gemacht hat. Ja. Man kann sich das wirklich mal für sich persönlich vielleicht einmal als Frage stellen, wie bin ich bei der Messe dabei? Welche Rolle spiele ich da? Bin ich ein Uninteressierter? Bin ich einer der Apostel, die gar nicht da sind? Das gibt es ja auch. Katholiken, die gar nicht da sind. Die Apostel waren übrigens auch nicht dabei, haben ihre Sonntagspflicht sozusagen nicht erfüllt damals. Ja. Oder bin ich schon einmal an Ort und Stelle? Bin ich als Zuschauer dabei, als Unbeteiligter oder vielleicht sehr distanziert? Bin ich da einfach, weil es halt irgendwie aus anderen Gründen meine Pflicht ist, halt, damit mir nichts weiter passiert oder so? Oder bin ich wirklich in der richtigen Art und Weise dabei? Wenn ich wissen will, wie ich richtig dabei sein kann, dann wird es niemanden Besseren geben, auf den ich schauen kann, als Maria, die Mutter Jesu, die unter dem Kreuz gestanden ist, die also alles mitvollzogen hat, was Christus da getan hat. Nämlich sein Leid sowieso. Ich glaube, das muss man gar nicht groß theologisch erklären, dass eine Mutter, die ihren Sohn am Kreuz sterben sieht, ja, genauso leidet wie er, ja, dass da eigentlich nichts weniger ist. Und sie hat das ganz mitvollzogen, aber nicht nur sein Leid, nur in Anführungszeichen, sie hat ja auch das mitvollzogen, was die Erlösung ausmacht. Die Erlösung ist ja nicht deswegen geschehen, weil es besonders weh getan hat, sondern die Erlösung ist geschehen, dass, weil Jesus auf dieses Leid, auf diese Zurückweisung, auf den Hass eine Antwort der Liebe gefunden hat. Und auch das hat Maria mitvollzogen. Diese Liebe Christi zur Menschheit. Ja. Sie hat diese Kinder, sie hat diese Menschen, die Christus gekreuzigt haben und das angetan haben, als ihre Kinder angenommen. Ja. Also sie ist richtig jemand, der ganz dabei ist. Das ist natürlich für uns das Vorbild des Mitvollzugs der Heiligen Messe, ganz dabei zu sein. Ja. Das Leid der Welt mit hineinzubringen in die Messe, auch das eigene Leid, aber es durch die Liebe zu verwandeln, ja, uns mitnehmen zu lassen von Jesus. Man kann es vergleichen, ich habe diesen Vergleich, glaube ich, schon einmal gebracht, dass wer die Heilige Messe mitfeiert, der soll eintauchen, so wie man in ein Gewässer eintaucht, in Christus eintauchen und auf diese Weise ganz mit ihm eins werden. Aber in Christus einzutauchen heißt nicht einzutauchen, wie man in einen Teich eintaucht, in stehendes Gewässer sozusagen, sondern man taucht ein in einen reißenden Fluss, ja, der einen mitreißt, in eine Richtung reißt. Wer die Heilige Messe in richtiger Weise mitfeiert, taucht also ein in Christus, um von ihm in einen dynamischen Prozess mit hineingenommen zu werden, ein, eine Dynamik, die ganz ausgerichtet ist auf Gott Vater, weil ihm schenkt sich Christus hin, als Erster der ganzen Menschheit, deswegen lädt er uns hier ein, und er tut das im Heiligen Geist, wenn man mit diesem Bild jetzt bleiben will, ist der Heilige Geist sozusagen das Wasser, das er mitreißt. Ja. Die Heilige Messe zu feiern heißt also mit Christus, sich auf den ganz dem Vater hinzuschenken im Heiligen Geist. Das ist nichts weniger als das innerste Leben Gottes. Schon vor aller Schöpfung, vor Beginn der Zeit, hat das Leben Gottes darin bestanden, dass der Sohn sich im Heiligen Geist an den Vater verschenkt hat. Und der Mensch, Jesus Christus, tut das jetzt auch am Kreuz, belastet vom Leid der gesamten Menschheit. Ja, er verschenkt sich ganz an den Vater im Heiligen Geist. Und so komisch das klingt, am Kreuz, bei diesem Leid und bei diesen Furchtbarkeiten, ist der Himmel gegenwärtig, weil Gott gegenwärtig ist. Deswegen haben wir den Zugang zum Himmel. Christus hat das Irdische durchlebt, um das Himmlische Wirklichkeit werden zu lassen in unserer Welt. Das bedeutet das Kreuz und das bedeutet jetzt eben auch die Feier der Heiligen Messe. Wir feiern die Heilige Messe hier auf Erden, aber gegenwärtig wird, und das ist keine Übertreibung, der Himmel. Wenn wir die Heilige Messe feiern, sind wir objektiv gesagt wirklich im Himmel. Es ist der Himmel. Ja? Wir waren alle schon einmal im Himmel. Das ist die Heilige Messe, wenn wir die Heilige Messe feiern. Und je mehr man sich vielleicht auch beschäftigt mit den verschiedenen Zeichen der Messe, mit dem Ablauf der Messe, das wollen wir eben heute tun und das nächste Mal, desto mehr kann man hineinfinden in dieses Geheimnis. Das wirklich Entscheidende ist natürlich vor allem die eigene Herzenshaltung, mit der man die Heilige Messe mitfeiert. Aber wenn man weiß, wohin einen dieser Ritus führen will, worauf dieses Symbol hinweisen soll und so weiter, dann ist das eben eine Hilfe für diese Herzenshaltung zu lernen. Deswegen zahlt es sich wirklich aus, sich mit den äußeren Formen auch der Heiligen Messe auseinanderzusetzen. Und da muss man sich zuerst jetzt einmal bewusst werden, dass Christus natürlich gegenwärtig ist. Wenn wir die Heilige Messe feiern, ist Christus wirklich da. Und zwar, man könnte sagen, er ist auf 5 verschiedene Arten gegenwärtig bei der Feier der Heiligen Messe. Und die Liturgie kann das, dass sie in unglaublich verkürzter, komprimierter Form große Wahrheiten ausdrückt. Eben zum Beispiel die Gegenwart Christi, nämlich eben gerade nicht wortreich und lang erklärend, so wie ich das jetzt mache, sondern mit ganz kurzen Phrasen, die man einfach nur verstehen muss und dann wird man sofort auch sozusagen wieder hingelenkt werden auf das Eigentliche, wenn man die Heilige Messe mitfeiert. Und die Phrase, der Hinweis auf die Gegenwart Christi in der Heiligen Messe ist, dass man hört, jetzt ist er da. Der Herr ist da. Der Herr ist mit euch. Auf Lateinisch heißt das Dominus vobiscum. Wie immer und wie mehrmals, und Benedikt XVI. Hat einmal darauf hingewiesen, ich weiß nicht, ob er noch Gehör finden wird, dass die Übersetzung ins Deutsche oft nicht dem Original entspricht. Da traue ich mich zu sagen, ist das auch der Fall. Dominus vobiscum kann man natürlich übersetzen mit der Herr sei mit euch, also mit einem Wunsch. Die Phrase selber hat ja kein Verb, das heißt der Herr mit euch, Dominus vobiscum. Aber richtiger fast übersetzt wäre es, der Herr ist mit euch. Das ist kein frommer Wunsch, das ist ein Hinweis. Ja, also daran eine Feststellung. Und daran könnte man denken, auch wenn man hört, der Herr sei mit euch. Ganz interessant, vielleicht nur als Nebenbemerkung, vorletzten Sonntag konnte man es erleben, wenn der Bischof die Heilige Messe feiert, sagt er nicht, der Herr sei mit euch am Beginn der Heiligen Messe, sondern der Friede sei mit euch. Warum gibt es diesen Unterschied? Sozusagen je höher die Weihstufe ist, der Bischof ist sozusagen ein vollgültiger Priester, da wird ausgedrückt noch einmal, dass Christus selbst gegenwärtig ist, was auch für den Priester gilt, ich werde gleich darauf zu sprechen kommen. Beim Bischof wird das auch so ausgedrückt, weil der Friede sei mit euch ist der Gruß Christi. Christus kommt in unsere Mitte und begrüßt uns. Also der weist nicht mehr auf die Gegenwart hin, sondern ist einfach da. Ja. Deswegen sagt der Bischof, der Friede sei mit euch, Pax vobiscum. Also das ist der eine Hinweis, dieses der Herr sei mit euch, um es mit der deutschen Übersetzung zu sagen. Und dann gibt es auch andere Hinweise, beispielsweise Weihrauch, wenn Hochamt gefeiert wird. Der wird nicht nach Lust und Laune eingesetzt, weil es da mal schön ist und da war ganz nett, sondern hat eine theologische Bedeutung. Der Weihrauch wird immer dann verwendet, wenn Christus gegenwärtig ist. Ich werde dann immer bei den einzelnen Teilen eigens darauf hinweisen, weil nur Christus unserem Gott steht überhaupt zu. Ja? Weihrauch ist nicht, damit es uns ein bisschen nicht um die Nase wird, sondern um Christus zu ehren. Das ist ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Das ist aber jetzt die fünf verschiedenen Arten, wie Christus gegenwärtig ist. Das erste Mal hört man, dass der Herr sei mit euch, ganz am Beginn der Heiligen Messe, eben bei der Begrüßung. Wo ist Christus da? Ja, er ist allein schon deswegen gegenwärtig, weil wir uns zum Gottesdienst versammelt haben. Christus hat versprochen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Das ist eine echte Gegenwart Christi. Wo Menschen miteinander beten, ja, ist Christus gegenwärtig. Er ist wirklich da. Darauf wird man gleich hingewiesen. Das Volk antwortet darauf und mit deinem Geiste. Und gibt sozusagen diesen Hinweis zurück an den Priester, indem es den Priester darauf hinweist, aber er ist auch in dir gegenwärtig. Und das ist eine sehr wichtige Sache, dass man sich dessen bewusst wird, dass wenn ein Priester die Heilige Messe feiert, er das nicht tut, weil er irgendetwas gelernt hätte oder eine besondere Ausbildung hat oder eine Berechtigung dazu bekommen hätte oder ein Dekret, sondern weil er Priester ist. Das ist der einzige Grund, warum jemand Messe zelebrieren kann. Ja. Er stellt Christus dar, nämlich auf eine wirklich sakramentale Art und Weise. Priester weiß nicht umsonst ein Sakrament. Der Mann, der die Messe feiert, ist Christus, der die Messe feiert. Ja. Lange bevor irgendwas Persönliches da hineinkommt, dazu möchte ich später noch etwas sagen. Also zweite Gegenwartsweise, im Priester ist Christus gegenwärtig. Der Herr sei mit euch, hört man das dritte Mal, kurz bevor das Evangelium verkündet wird. Wenn Christus spricht, ist er gegenwärtig. Der Herr sei mit euch, hört man am Beginn der Präfation, am Beginn des Lobgebets, am Anfang des Hochgebets, weil Christus ja gleich gegenwärtig wird in Brot und Wein, in der Eucharistie. Und man hört es ganz am Schluss der Messe, kurz vor der Entlassung. Der Herr sei mit euch, bevor man dann gesegnet und entlassen wird, weil Christus einerseits in uns ist, wenn wir die Kirche verlassen und es unsere Aufgabe ist, ihn in die Welt hinauszutragen. Daher kommt der Begriff Messe, Ite, Missa, Est, geht, ihr seid gesendet, Missa, es ist eine Sendung. Und gleichzeitig kann man natürlich sich an das Wort Jesu erinnern, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Wir werden hinausgeschickt in die Welt und können Christus dort entdecken. Wir können Christus dort finden, nämlich in denen, die unsere Hilfe brauchen. Ja. In denen können wir Christus dienen. Dazu kann man da noch mehr sagen, aber das nur mal als Übersicht und Zusammenfassung, diese fünf Gegenwartsweisen Christi gibt es. Die können wir erleben, wenn wir die Heilige Messe feiern. Dann noch als Vorbemerkung, bevor wir sozusagen ins Detail gehen. Was ist eigentlich Liturgie? Was ist der Sinn der Liturgie? Und ich glaube, man muss das wieder immer wieder neu ins Gedächtnis rufen und sehr, sehr stark betonen, dass Liturgie etwas ist, was nicht selbst gemacht ist, sondern, der Satz gefällt mir sehr gut, den ich gehört habe, Liturgie findet statt. Ja? Wenn wir Liturgie feiern, dann nehmen wir etwas an, was es bereits gibt. Ja? Nicht wir setzen uns zusammen und stricken uns was selber, ja? Und sagen, heute machen wir so und morgen so. Die Liturgie der Kirche, die gibt es bereits. Ja? Und wir finden hinein. Auch das habe ich, glaube ich, schon einmal erzählt. Ganz kurz war ich einmal Studentenseelsorger und blauäugig wie ich war, habe ich die Studenten, die da beteiligt waren, eine Messe, da war einmal in der Woche, hat die Hochschulgemeinde die Messe im Stephansdom, eine Sonntagabendmesse eben sozusagen gehabt. Und ich habe gesagt, wer gestaltet die Messe? Und sie haben mich alle böse angeschaut und gesagt, wir gestalten die Messe nicht, die Messe gestaltet uns. Wunderbar. Ich war sehr zufrieden. Nicht wir machen da etwas. Ja. Wir können, wenn wir Lieder singen, wenn wir schauen, wie wir da sozusagen einzelne Elemente, wenn wir Fürbitten schreiben und so weiter, das sind Dinge, die man sozusagen, die man immer wieder aktualisieren kann, aber die Messliturgie an sich ist vorhanden. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wir daraus lernen können, dass wir auch die Messe nicht machen können. Das Geschehen ist nicht unser Werk, es ist das Werk Christi, zu dem er uns einlädt. Und wie gesagt, die Kirche ist eine unglaublich gute Psychologin. Alle die Gesten in der Messe, die Symbole, die Worte, die sind in Kurzform zusammengefasst eine riesige Katechese. Es gibt das schöne Buch von Scott Hahn, ein amerikanischer Theologe, ein evangelischer, der dann katholisch geworden ist, der seine erste Begegnung mit der Heiligen Messe, der katholischen Messe beschreibt. Und er kommt da hinein und hat gesagt, das war so irgendwo in Amerika, sozusagen, wir würden sagen, sind ein paar alte Mütter dort gesessen und da ist halt so dahin gebrabbelt worden, die Messantworten und so weiter. Und er kommt hinein als hochgebildeter Theologe, ein Bibliker, nicht? Und wollte die ganze Zeit den Leuten sagen, wisst ihr überhaupt, was er da sagt, was da für Querverbindungen sind, was heißt, der Herr sei mit euch und mit deinem Geist und plötzlich das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Das ist ja deswegen, wird das jetzt gesagt, weil das in der Heiligen Schrift diesen und jenen Bezug hat und so weiter und war fast ganz verzweifelt, weil die haben da immer weiter gebetet. Ja? Sagt, man müsste überall über alles reden. Nicht? Aber genauso findet Liturgie statt. Das ist eine Fülle von Inhalt, mit dem man sozusagen überhäuft wird. Ja? Und der richtige Umgang ist nicht, dass man jetzt einzeln sagt, jetzt analysieren wir das und den Rest lassen wir psychiatrisch mal weg, sonst sind wir überfordert, sondern man darf ruhig dieses Gefühl haben bei der Heiligen Messe, das ist ja so unglaublich viel, ich begreife das ja gar nicht alles. Stimmt ja, ich begreife es ja auch nicht. Aber jedes Mal, wenn ich die Heilige Messe feiere, wird etwas anderes vielleicht zu leuchten beginnen. Aus diesen unglaublich vielen Dingen, die wir jetzt auch einzeln ein bisschen erwähnen werden, es ist eh nur ein Schnelldurchlauf. Ich könnte jetzt wahrscheinlich 20 Stunden jedes Thema reden. Aber dass, wenn man die Heilige Messe feiert, einfach sozusagen die einzelnen Gesten mit einem Gefühl vielleicht oft nur begreift, worum es da eigentlich geht. Es muss nicht alles über den Kopf gehen. Es muss nicht alles immer erklärt werden. Es muss nicht alles immer zerredet werden. Die katholische Liturgie lebt davon, dass sie vor allem nicht nur sich an den Kopf richtet, sondern alle Sinne anspricht. Das dürfen wir nicht verlernen. Ein Vorfahre von mir hat im 16. Jahrhundert auf Anordnung Kaiser Maximilian II. Russland bereist und das erste Buch über Russland geschrieben, das sozusagen Beachtung gefunden hat, war so ein bisschen die Entdeckung Russlands für den Westen. Und da hat er, Sigmund Herberstein hat er geheißen, beschrieben, warum die Russen orthodox sind, wie das dazu gekommen ist. Und er hat gesagt, das war deswegen, weil die Russen sich bekehrt haben, sie wollten sich taufen lassen, die Russ, und haben dann Boten ausgesandt. Sie haben schon gewusst, da gibt es in der Kirche ein bisschen Unterschiede, da gibt es westlich Kirche und Ostkirche, schauen wir mal, wo wir uns anschließen. Und sie sind zurückgekommen und haben sich dort so die Liturgien angeschaut und haben das sehr klar erkannt, welche Unterschiede es gibt und haben dann berichtet, ja, im Westen feiert man die Liturgie, es ist alles sehr klar, es ist alles schön, das ist sozusagen sehr logisch, sozusagen, würde man heute sagen. Und die anderen sind zurückgekommen, und die waren im Osten, und haben gesagt, wenn man dort die Liturgie mitfeiert, ist das wie wenn man im Himmel ist. Da singt ein Chor, und da ist Weihrauch, und da ist alles, man wird eingehüllt, nicht? Und da haben die Osten gesagt, na, da wäre ich orthodox. Ja? Ganz interessant. Oder halt haben sich die Ostkirche angeschlossen, müsste man sagen. Das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen westlicher und östlicher Liturgie, nur wir müssen uns von der Ostkirche inspirieren lassen, das auch wieder ein bisschen stärker zu lernen. Ja? Diese Verkopfung, wir müssen, ist nichts Gutes. Wir müssen eintauchen können in die Liturgie, wo einfach Musik und alle Sinne einfach angesprochen worden. Wenn der Gesichtssinn, einfach in eine Kirche hineinzukommen, muss der Kirchenbau schon zeigen, dass da was Erhabenes ist. Ich finde, da geht es uns im Pressbaum gar nicht so schlecht. Sind wir froh über unsere Kirche, die wirklich eine große Kirche ist. Man kommt hinein und die kann nichts anderes sein als eine Kirche. Ja? Bei manchen Kirchenbauten denkt man sich, ja, wenn man sich mal braucht, macht man halt eine Fußballhalle draus oder so. Ja? Das ginge bei uns nicht. Ja? Das ist eindeutig eine Kirche. Das muss so sein. Man muss hineinkommen und gleich merken, Haus Gottes, ja, einfach durchsehen. Die Bilder, das Glasfenster, ja, die Farben, dass das künstlerisch wertvoll ist auch, ja, das Licht, alles das, was man sieht, Es soll einen ansprechen und zu Gott hinführen. Ja, da darf man aus dem Vollen schöpfen. Der Hörsinn soll angesprochen werden. Wie wichtig ist die Musik in der Kirche? Es ist ja lustig, im Zweiten Vatikanischen Konzil hat es eine eigene Abstimmung darüber gegeben, ob das vornehmliche Instrument in der Liturgie weiterhin die Orgel sein soll. Ja, soll sein. Aber dann haben sie eine Abstimmung darüber gemacht, sollen wir schreiben, Orgel oder Pfeifenorgel? Und sie haben Pfeifenorgel abgestimmt. Warum ist das so wichtig? Weil in den 60er Jahren alles, was neu und modern war, war super, nicht? Und da war die Gefahr durchaus, dass man sagt, wie es in meisten anderen Ländern ist, wir sind da bisher auf einer Insel der Seligen, hat man elektronische Orgeln aufgestellt. Aber ein echtes Instrument, nicht? Mit echten Pfeifen, wo die ganze Kirche der Resonanzkörper ist, in dem man drinnen sitzt, ja? Das soll das eigentliche Instrument der Kirche sein. Ja? Das wirkt auch. Es ist unglaublich. Wenn die Orgel spielt, das wirkt einfach. Ja? Und ich finde das toll, kann man wirklich stolz sein, dass die Pfarrer in Österreich, vor kurzem, auf gar nicht langer Zeit eben hier auf Pressbaum, sich das leisten. Ich meine, die Kirchenorgel hat so viel gekostet wie ein Einfamilienhaus. Dass man sagt, das ist es uns wert. Das ist schön, das gehört sich so. Ja? Der Gesang, der stattfindet, ja? Dass das eine Qualität hat, ja? Dass das liturgisch entspricht, nicht irgendwelche Lieder, die uns gefallen, singen wir halt auch während der Messe, sondern da werde ich da später noch genau darauf zu sprechen kommen, dass das ausdrückt, was wir da tun. Ja? Das soll wirklich stattfinden. Und dass es live ist, ganz wichtig. Ich habe Angst bekommen, wie ich ziemlich neu war hier, weil bei einer der ersten Taufen ist plötzlich ein Onkel oder sonst was gekommen mit einem CD-Player bei einer Taufe. Ich habe die Musik mitgebracht und wollte die CD dort einlegen. Und ich war also sehr schockiert und gesagt, um Gottes Willen, das ist im Pressbaum hier üblich, dass wir Musik aus der Konserve in der Liturgie spielen. Und ich bin dann etwas unpastoral geworden. Aber jedenfalls, das ist ganz wichtig, dass Musik live ist, dass wir singen, dass wir Musik machen. Ja? Und natürlich uns um die Qualität bemühen. So schön wir es können, nicht? Das ist schon klar. Wenn die Wiener Philharmoniker spielen, ist was anderes, als wenn eine Jugendmesse ist oder eine, wo die Band gerade gefunden hat oder sonst etwas. Nicht? Also, du wolltest die Fragen nachher machen. Der Geruchssinn wird angesprochen. Ich habe von Weihrauch schon angesprochen. Ja, wir sollen doch riechen können, dass Gott hier verehrt wird. Bis hin zu Ölen, die den Balsam beigemischt wird, damit sie schön riechen. Ja, das Grisamöl bekommt den eigenen Balsam beigemischt. Also, das, wie gesagt, der ganze Mensch. Geschmackssinn kann man suchen, vielleicht die Agape danach. Aber auch der Tastsinn, nämlich das Materialien, die verwendet werden, weiß ich, für Messgewänder, für den Altar und so weiter. Das soll hochwertig sein, das soll nicht nur schön ausschauen, es soll echt sein. Ja. Es soll eine gewisse Kostbarkeit auch haben. Es soll echte Kunst verwendet werden. Das war bei Benedikt im 16. ein unglaubliches Anliegen und hat das immer wieder eingefordert, bitte, für die kirchlichen Dinge müssen wir echte Kunst verwenden, nicht eh nett gemeint oder so, oder eh schön selbst zusammengezimmert. Es soll künstlerisch wertvoll sein. Das ist schon klar, dass es gewisse Abstufungen haben kann, nicht? Aber und auch abhängt von den Möglichkeiten, die man hat, aber vom Prinzip her. Und schließlich wichtig, dass alles, was Gesten sind und so weiter, eben vorgegeben sind. Das betrifft ganz besonders den Priester, weil dadurch deutlich wird, dass er eben nicht etwas macht, was er selbst kann, sondern wenn der Priester die vorgeschriebenen Bewegungen sogar macht, die vorgeschriebenen Worte sagt, ich lege sogar großen Wert darauf, dass man sie wörtlich sagt. Es gibt auch Priester, die versuchen immer ein bisschen umzudichten alles, es kommt lieber Schöneres raus. Es ist nicht das eigene, ja? Es ist Christus, der hier wirkt und der Priester vertritt ihn. Ja? Deswegen ist auch in den Gesten, in den Haltungen, die man einnimmt, deutlich, was hier geschieht. Durch das Zweite Vatikanische Konzil sind auch sozusagen, wenn man so will, neue liturgische Rollen eingeführt worden. Ja, das war ja in der Trinitinischen Messe nicht üblich, dass zum Beispiel ein Lektor die Lesung liest und andere Rollen übernimmt. Jeder, der in der Liturgie eine Rolle übernimmt, für den gilt natürlich dasselbe. Er handelt nicht aus sich heraus. Ja. jemand, der die Lesung beispielsweise liest, liest nicht deswegen die Lesung, weil er jetzt seine eigene Weisheit verkündet. Ja, und nicht einmal jemand, der, sagen wir, ein guter Schauspieler ist, muss der beste Lektor sein, weil das eh besser kann als alle anderen, weil er das gelernt hat. Man verkündet das Wort Gottes. Es ist ein Akt des Glaubens. Ja. Das muss einem bewusst sein. Schließlich die liturgischen Orte, die es gibt in der Kirche. Da muss man eigentlich, wenn man genau ist, als den Ersten nennen und das Eigentliche das Kreuz. Die ganze Liturgie richtet sich auf das Kreuz aus. Und das Kreuz, das ist vielleicht bei uns noch nicht wirklich gut geregelt, sollte auch der Blickpunkt sein. Ja. Wir haben ein sehr schönes Kreuz bei uns in der Kirche, das natürlich sehr logisch dort war, wie man dort den Altar gehabt hat und dort die Messe gefeiert hat, hat sich alles auf dieses Kreuz ausgerichtet. Der Tabernakel war am gleichen Ort. Durch den Volksaltar ist es jetzt umgedreht. Irgendwie muss man das einmal lösen, dass man wieder am Volksaltar halt auch ein Kreuz hinstellt oder so etwas. Das Kreuz ist deswegen da, weil es die Erinnerung sein soll, dass hier das Kreuz des Opfer Christi gegenwärtig wird. Das ist auch eine Vorschrift, dass am Altar eigentlich ein Kreuz steht. Ja, das kann man so deuten, dass hinten ist es eh und so, aber das Kreuz sozusagen ist immer sozusagen auch der Angelpunkt, zu dem sich immer alles wieder hinwendet, ja, vor dem man sich verneigt und vor dem man das beweihräuchert wird und so weiter. Es ist sozusagen da, von dem die Liturgie ausgeht. Ja, also auch logistisch, wenn man so will, weil es theologisch vom Kreuz ausgeht. Ein ganz wichtiger liturgischer Ort ist natürlich der Tabernakel. Auch das muss man sich immer wieder überlegen, wie man den Tabernakel gestaltet, wenn er nicht mehr im Mittelpunkt steht. Ja, das Logische ist natürlich, man kommt in die Kirche, wer sonst sollte im Mittelpunkt sein als Christus? Ja, wenn er an einer anderen Stelle ist, so wie uns, muss er trotzdem so sein, dass klar ist, dass hier das Allerheiligste ist. Ja, und da entsteht dann oft die Diskrepanz, dass, wenn die Heilige Messe gefeiert wird, das Geschehen stattfindet, der Leib Christi, der schon da ist, weil er aufbewahrt wird von vorherigen Messen, auch nicht so irgendwie ganz unwichtig wird. Ja? Also, dass man zum Beispiel die Kniebeugen vor dem Tabernakel, dass das einen Platz hat auch in der Liturgie, ja? Dass das nicht irgendwie als störend empfunden wird, wenn jemand während der Liturgie eine Kniebeuge vor dem Tabernakel macht. Ja? Der Altar natürlich ist ein ganz wesentlicher liturgischer Ort. Um das wirklich zu verstehen, muss man vielleicht vergleichen, wie der Altar im Alten Testament schon gesehen worden ist. Solange das Volk Israel unterwegs war, wurde immer der Altar aus 12 Steinen für die 12 Stämme Israels aufgeschichtet, um Gott dort das Opfer darzubringen. Wenn man so will, war das Volk Israel selber der Altar, auf dem das Opfer dargebracht worden ist. Der Altar, auf dem Gott geehrt wird. Im Tempel dann war natürlich ein fixer Altar eingebaut vor dem Allerheiligsten. Das Allerheiligste hat die Bundeslade beherbergt, wenn man so will, so wie heute der Tabernakel, es war nur ein ganzes Gebäude. Davor im Freien war der Rauchopferaltar, der fix war und sozusagen den heiligsten Ort gekennzeichnet, also den Ort gekennzeichnet hat, wo man Gott sozusagen das Heiligste darbringt, was man ihm darbringen kann. Es war allerdings, und da hat sich der jüdische Tempel vom heidnischen gar nicht so unterschieden, in einem Bereich des Tempels, der nicht für alle zugänglich war. Man hat den Priestern die Opfertiere übergeben und sie sind hineingegangen in den Tempel zum Altar und haben sozusagen stellvertretend für das Volk das Opfer dargebracht. Und jetzt hat die Kirche, wie sie ihre Gebäude bauen konnten, sich überlegt, wie bauen wir unsere Kirchen. Bauen wir sie auch so, wie es eigentlich immer schon war. Ja. Ein Altar irgendwo für die Priester und die Leute bringen sozusagen ihre Gaben und die Priester bringen das Opfer dar. Und von Anfang an hat man gesagt, wir sind ein Volk von Priestern. Die Heilige Messe wird nicht nur vom Priester gefeiert, das ganze Volk feiert die Heilige Messe. Sie kann es nicht ohne Priester, weil sie es nicht ohne Christus feiern kann. Deswegen selbstverständlich bringt der Priester das Opfer dar. Aber alle vollziehen es mit und nehmen daran teil. Und deswegen die ersten Kirchen im Westen vor allem, wurden im Basilika-Stil gebaut, der kein kirchlicher und kein sakraler Baustil war. Basilika war eine Königshalle, eine Markthalle, wenn man so will, mit einer Apsis, wo alle sich versammeln können, alle am gleichen Ort sind. der Altar sozusagen für alle auch sichtbar war. Das ist immer so ein bisschen die Spannung in der Liturgiegeschichte, dass man immer das Heilige betonen wollte, auch durch Verbergen. Das ist auch eine Form, wie man Heiliges betonen kann. Und immer wieder der Altar weggerückt ist, ja, und verborgen worden ist. Ja. In der Ostkirche ist es bis heute so, da hat man die sogenannte Ikonostase aufgebaut, eine Bilderwand mit Ikonen, die den Altarraum vom Raum des Volkes trennen. Man sieht den Altar nicht. Der Priester verschwindet dahinter und kommt mit dem Allerheiligsten wieder zurück. Dahinter findet die Messe statt. Das machen sie nicht, weil es irgendwie, ist wohl überlegt, so soll deutlich werden, wie heilig das ist, was da geschieht. Ja. Das war in der Westkirche auch, da hat man dann sogenannte Lettner aufgebaut, die Kirchen den Altarraum abgetrennt haben vom Raum des Volkes. Man hat nicht zum Altar gesehen, das Konzil von Trient hat diese Lettner abgeschafft, die wurden in den Kirchen abgerissen, teilweise große Kunstwerke sogar. Wer sie sehen will, kann in Norddeutschland, in den protestantischen Kirchen, die früher natürlich katholisch waren, solche Lettner noch sehen. Ja, dort gibt es die noch. Aber das war sozusagen, die Jesuiten, die dann die modernen Kirchen gebaut haben in der Renaissance, die haben ihre Kirchen so gebaut, dass man von jedem Platz der Kirche aus zum Altar sehen konnte. Ja. Und jetzt hat sich sozusagen die Entwicklung wieder ein bisschen ergeben, durch die Liturgie hat sich so entwickelt, dass sozusagen der Priester vorne die Heilige Messe gefeiert hat. Man hat ihn zwar gesehen, aber es war leise, man hat nicht verstanden, man hat nicht gewusst, wo er ist. Man hat dann versucht, dass jemand parallel erklärt, was der Priester gerade macht, hat während der Priester die Messe gefeiert, hat entsprechende Lieder gesungen. Dazu möchte ich später noch was sagen. Also es war wieder so ein bisschen ein sich entfernen. Und deswegen hat es die Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils gegeben, die im Übrigen ja nie den Volksaltar erwähnt. Das ist eine Entwicklung, die das Konzil überhaupt nicht, gar nicht vorkommt. Sondern wo betont wird, dass eben alle die Messe selber mitfeiern sollen. Also nicht während der Messe beten sollen, sondern die Messe beten sollen. Und ein bisschen müsste man sehen, dass das problematisch sein kann, wenn alles sichtbar wird, wie es jetzt ist, sagt, super, jetzt sehen wir alles. Also da ist ein Stück Brot und da ist Kelch und Wein und da ist da dieses Tuch und das macht er das. Und das könnte den Eindruck erwecken, jetzt sehe ich alles, also jetzt verstehe ich alles. Das wird aber nie der Fall sein. Ja, weil ich sehe weiterhin nur ein Stück Brot und einen Menschen, der spricht. Das ist ja noch nicht das, was die Messe ausmacht. Und ich muss immer mir noch bewusst sein, es ist trotzdem noch ein Schleier davor. Mein Glaube erst lässt mich erkennen, nicht meine Augen. Und da diesen Missverständnis darf man nicht aufsitzen, nicht? Es muss immer noch der mystische Schleier sozusagen, der muss uns noch bewusst sein, der auf diesem Geschehen liegt. Auch durch die Gestaltung der Liturgie, dass es nicht einfach nur profan wirkt, was wir da tun. Es muss auch heilig wirken. Wichtig ist vielleicht auch, dass die ersten Kirchen orientiert waren, daher kommt das Wort Orientierung, von Orient, das ist der Osten, weil sie alle nach Osten gebaut waren, dort wo die Sonne aufgeht, und da natürlich auch in diese Richtung. Die Ausnahmen waren die Patriarchalbasiliken in Rom, die einen Altar gehabt haben, der das war, was wir heute Volksaltar nennen würden, allerdings mit einer interessanten Praxis. Ich weiß nicht, warum das kommt, ich habe darüber gelesen, aber das ist eine Vermutung, die man anstellen kann. Vielleicht, weil irgendwie der Papst, wenn er die Messe feiert für die Menschen, so ähnlich wie das der Friede sei mit euch des Bischofs, sagt, es ist wirklich Christus, der uns begegnet, nicht? Nicht der Priester, der das für uns macht, sondern hier ist Christus, sein Stellvertreter ist selber schon da. Ja. Vielleicht kommt das aus dieser Überlegung. Aber man hat eine sehr interessante Praxis verfolgt. Die alten Basiliken haben ja Seitenschiffe gehabt und ab dem Hochgebet sind die Gläubigen in die Seitenschiffe hineingetreten, um gemeinsam mit dem Zelebranten wieder nach Osten zu schauen. Das war aber dann zum Kirchenausgang. Also man ist sozusagen in einer U gestanden und im Scheitelpunkt des Us war der Altar. Also auch die haben in die gleiche Richtung geschaut. Ja. Es gibt den Brauch im Altar, dass ein Märtyrergrab sozusagen dort ist, weil man auf Märtyrergräbern auch in den Katakomben die Heilige Messe gefeiert hat. Sozusagen mit dem Gedanken, es ist die Verbindung zum Himmel, da sind schon welche, die sind schon im Himmel, ja, ihre Gebeine sind noch da, aber sie sind schon im Himmel. Na, das ist natürlich der beste Ort, um diese Verbindung von Himmel und Erde, die die Messe ausmacht, zu feiern. Nicht? Und daher kommt der Brauch, dass in Altären immer sozusagen ein kleines Grab eingebaut ist, ein Reliquienstein mit Reliquien von einem Heiligen. Im Pressbaum leider nicht. Aber normalerweise gehört das. Da hat das die Liturgiereform etwas neu gedeutet. Der Altarkuss ist in der alten Liturgie die Verehrung dieser Reliquien. Heute sagt man, das will man nicht, sondern es ist der Altar als Symbol für Christus geehrt, wenn er geküsst wird. Der Altar wird gesehen als der Stein, Zitat aus der Heiligen Schrift, der von den Bauleuten verworfen worden ist, aber zum Eckstein geworden ist, also Christus. Christus selbst ist der Priester, der Altar und das Opferlamm. Ja. Also da könnten wir jetzt auch noch länger drüber reden, aber er vereinigt alles, deswegen ist das Altar ein besonderes Symbol für Christus, keine Art seiner Gegenwart, aber er ist ein Symbol, deswegen wird zum Beispiel auch der Altar beweihräuchert. Ja. Schließlich ist die Session, also der Priestersitz, ein wichtiger liturgischer Ort. Hier haben wir es nicht gemacht, aber wenn ein Pfarrer installiert wird, wird er zu allen liturgischen Orten geführt, ja, zum Tabernakel, zum Altar und am Schluss dann eben zur Session, wo er den Vorsitz einnehmen soll. Es ist der Vorstehersitz. Ich habe mich sehr gefreut, wie ich die Erstkommunionkindern am Anfang des Jahres die Kirche erklärt habe und da habe ich sie gefragt, also da ist ein schöner Thron, ja, wer sitzt dort? Na, der Pfarrer. Na, darf ich dort sitzen, weil ich so toll bin? Haben sie im Chor geantwortet, nein. Warum? Für wen wäre das der richtige Platz? Na, für Jesus. Genau richtig. Ja. Der Priester sitzt dort, das soll eben klar machen, dass Jesus den Vorsitz führt, der im Priester gegenwärtig ist. Schließlich ist der Ambo natürlich ein wesentlicher Ort, der ist auch durch die Liturgiereform wieder zu neuer Bedeutung gekommen. Ambonen gibt es schon in alter Zeit, in den alten römischen Kirchen kann man das finden. Ambon heißt angeblich auf Griechisch Gipfel, habe ich jetzt nachgeschaut, Kanzel. Es war ein erhöhter Ort, von dem man aus gepredigt hat, das Evangelium verkündet hat, ebenso wie es jetzt auch ist. Von dem auch gepredigt wird, wo das Evangelium eben verkündigt wird. Liturgische Orte sind auch der Taufbrunnen, Beichtstühle, auch das muss man pflegen. Es ist immer so lustig, wenn man in Kirchen kommt, ich schaue immer in die Beichtstühle hinein. Meistens wird dort das Putzzeug aufbewahrt. Ist zwar ein sehr schönes Zeichen, aber zeigt nur, dass sie nicht mehr verwendet werden. Und dann schließlich, bevor wir jetzt überhaupt beginnen können, über den Ablauf der Messe selbst zu sprechen, vielleicht noch ein Wort zu den Gewändern und den Symbolen, die verwendet werden. Das wesentliche Gewand, liturgische Gewand, ist die Albe, ein weißes Gewand. Das trägt der Priester, das tragen die Ministranten, die tragen es eigentlich stellvertretend für alle, weil es nichts anderes darstellt als das Taufkleid. Wir versammeln uns als Getaufte. In der frühen Kirche war es sehr, sehr streng, alle Nicht-Getauften wurden der Kirche verwiesen. Ja, das würde man heute nicht mehr so machen. Aber es muss uns bewusst sein, weil wir getauft sind, können wir gemeinsam Messe feiern. Nicht irgendein Geschehen und wer halt will, soll dazukommen, sondern durch die Taufe sind wir fähig, gemeinsam Messe zu feiern. Ausdruck dafür ist die Albe, das weiße Gewand. Ich lasse jetzt die Kleinigkeiten wie das Schultertuch und Zingulum und so weiter weg. Aber das zweite Wesentliche, was der Priester trägt, ist die Stola. Das sagen wie ein Schal, das man sich umhängt in der jeweiligen liturgischen Farbe. Das Amtsabzeichen des Priesters. Sehr, sehr wichtig, finde ich, weil dadurch eben genau das wieder zum Ausdruck kommt. Der Priester ist ein Getaufter, aber um die Messe zu zelebrieren, muss er Priester sein. Deswegen gibt es ein zusätzliches Zeichen, nämlich eben diese Stola. Und gleichzeitig ist es die Erinnerung für den Gläubigen. Nicht die Privatperson ist es, die hier mir gegenübertritt, sondern Christus. Kann man sich auch denken, wenn ein Priester Beichte hört. Nicht, weil der so lustige Geschichten erzählen kann, gehe ich jetzt zu den Beichten, sondern ich gehe zu Christus beichten. Deswegen hat der Priester die Stola umgelegt. Es ist das Amtsabzeichen des Priesters. Etwas, was ich immer wieder sehe und völlig absurd finde, dass dann es Leute gibt, die sagen, das wird auch verkauft von liturgischen Behelfen, also von so Geschäften, dass dann jemand sagt, also ich habe ja auch einen liturgischen Dienst, ich habe mir jetzt eine Laienstola gebastelt. Ja, und da gibt es irgendwelche die hängen nur zur Hälfte runter und werden irgendwie wie ein Schal um die Schulter geworfen. Völlig absurd, das ist ein Widerspruch in sich, ja. Das Amtszeichen des Priesters vielleicht, entweder oder. Also, da merkt man nur, dass manche überhaupt nicht mehr kapieren, was da eigentlich abläuft, ja. Was ein Priester ist, was Taufe bedeutet und so weiter, wenn man plötzlich Laienstolen einführt. Und schließlich trägt der Priester immer ein Messgewand. Bei jeder Messe soll man ein Messgewand tragen, nicht nur am Sonntag. Weil es das Festgewand ist. Wir kennen alle das Gleichnis Jesu vom Hochzeitsmahl, zu dem alle eingeladen werden, weil niemand kommen will. Am Ende sitzen dort die ganzen Leute, die man zusammengeholt hat. Und einem von diesen wird der Vorwurf gemacht, dass er ohne Festgewand erschienen ist. Ja? Wo der Gastgeber sich doch eigentlich denken müsste, sind wir doch froh, dass überhaupt jemand da ist. Ja? Nein, wenn ich die Heilige Messe mitfeiere, soll meine Haltung nicht sein. Jesus, hast eh schon so wenig Leute, sei froh, dass ich da bin. Ja? Sondern ich muss mein Festgewand anlegen. Ich muss mir bewusst sein, da passiert etwas unglaublich Großes und das ist nichts anderes als Gnade, dass ich daran teilnehmen darf. Ich hätte es mir nie verdient. Ja? Und ich möchte das ausdrücken durch mein Festgewand. Also der Priester trägt deswegen das Messgewand. Das kann aber auch jeder mitvollziehen, wenn er einfach, zum Beispiel, wenn er in die Messe geht, vor allem am Sonntag, sagt, ich ziehe mich auch ordentlich an. Warum denn nicht? Das gehört dazu. Das hilft mir selber, da hineinzufinden. In der Ostkirche gibt es einen sehr schönen Ausdruck, der eigentlich auf den Diakon gemünzt ist, aber man kann es auch auf den Priester beziehen. Der Priester trägt deswegen die liturgischen Gewänder, um sich von sich selbst zu unterscheiden. Ja? Also, weil eben nicht die Privatperson im Vordergrund steht, sondern weil er etwas tut, was Christus tut. Verkleidet er sich sozusagen. Ja? Weil er ist es ja nicht mehr selber. Ja, das kommt zum Ausdruck. Und bis hin zu allen kleinen Symbolen, also weiß ich was, dass Kerzen verwendet werden. Ja? Schön, dass es, das soll auch so sein, dass die Kerzen lebendige Kerzen sind, also keine elektrischen. Ja? Die sich selbst verzehren. Sie brennen und geben Licht, weil sie sich selbst verzehren. Sie verbrennen ja selbst. Ein Bild für Christus ist das, nicht? Dem wir ähnlich werden wollen. Das ist immer lustig, ich war in Afrika und da haben sie halt auch das Wertvollste genommen, was sie gehabt haben. Das war halt dann oft eine 40er Birne, die haben halt da gebrannt. Ja, nicht ganz so schön, aber die Überlegung war vielleicht dieselbe. Ja. Der Weihrauch, habe ich schon gesagt, nicht? Die frühe Kirche hat große Probleme gehabt, den Weihrauch zu verwenden, weil er zwar auch im Tempelgottesdienst, denke ich, verwendet worden ist, aber für die ersten Christen war er verbunden mit furchtbaren Erinnerungen, weil die Heiden haben ihren Göttern Weihrauch gestreut und um herauszufinden, ob ein aufgegriffener Christ ist oder nicht, so wurde er gezwungen, einer Götterstatue Weihrauch zu opfern, sozusagen zu streuen. Das war die Nagelprobe und die Christen haben das verweigert und woraufhin sie als Märtyrer gestorben sind und umgebracht worden sind. Und da versteht man, dass es die ersten Christen nicht so schön gefunden haben, dann Weihrauch in der Liturgie zu verwenden, aber später ist er dann üblich geworden. Geht aber, wie gesagt, auch auf ältere, nicht nur auf heidnische Vorbilder zurück. Sehr schön, dieses Zeichen, unser Gebet, das aufsteigt zu Gott, nicht? Das drückt auch der Weihrauch aus und der Wohlgeruch. Das bis hin zur Kleinigkeit, ich wähle es dann ein paar auf, das Kelchvelum, ich schade, wenn es nicht mehr verwendet wird, das Tuch, das über den Kelch gebreitet wird, nicht? Das ist alles, wenn man, das muss man zelebrieren. Wenn Gabenbereitung ist und dann wird das heruntergenommen, so wie Christus, der entkleidet wird, bevor er zum Kreuz geht, nicht? Was beginnt das? Es ist einfach spannender plötzlich. Es beginnt etwas Neues. Wir müssen das, kosten wir das aus, wir brauchen das. Ja? Wir brauchen diese Zeichen, um Liturgie immer in der Tiefe immer mehr zu erfassen. Oder das Altartücher mal da liegen oder so. Das da liegt, soll ein schönes weißes Tuch liegen und plötzlich, wenn Gabenbereitung ist, wird noch ein Tuch draufgelegt, das sogenannte Korporale. Was soll das? Wozu? Da ist ja schon ein Altartuch da. Ja? Jetzt, da muss ja was ganz was Besonderes passieren, natürlich. Der Leib Christi kommt daher. Deswegen heißt es Korporale, von Corpus Leib Christi. Also das sind lauter Kleinigkeiten, wenn man so will. Aber wenn man ein bisschen einen Blick dafür hat, gibt es sehr viel zu entdecken. Es macht die Sache spannend, hat natürlich auch praktische Gründe, aber hilft mir, in die Tiefe vorzudringen. Etwas, was wir gern bald einführen wollen, sind auch Kommunionpartien, dass bei der Kommunion eine Partine untergehalten wird, um zu zeigen, wenn hier der Leib Christi gespendet wird, wir begleiten ihn, ja, und achten darauf, dass nicht das kleinste Stück herunterfällt und so weiter. Also das sind lauter Dinge, die helfen uns, wie gesagt, oft eine praktische Bedeutung, aber auch allein, dass es so etwas gibt, hilft uns, die Dinge zu erfassen. Und schließlich, bevor wir jetzt sozusagen konkret werden, die Körperhaltungen und Gesten. Die liturgischen Körperhaltungen sind sehr wichtig. Heute in der Maiandacht habe ich gesprochen über die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel. Die Kirche ist alles andere als leibfeindlich. Es wäre ein großes Missverständnis, wenn wir glauben würden, ich gehe in die Kirche und jetzt bete ich halt mit meinem Kopf oder ganz innerlich noch mit meiner Seele. Alles andere wäre wurscht. Warum denn? Ich bete mit allem, was ich bin und habe. Ich bete auch mit meinem ganzen Leib. Und im gesellschaftlichen Umgang ist uns das völlig selbstverständlich. Es wäre ewig schade, wenn wir das vernachlässigen würden. Wenn jemand kommt, den wir verehren oder den wir ehren wollen, kein Mensch käme auf die Idee, sitzen zu bleiben, hoffe ich zumindest. Natürlich steht man auf, ja, um jemanden zu begrüßen. Wir stehen in der Kirche, weil Christus gegenwärtig ist. Als Zeichen auch der Auferstehung vielleicht, wir stehen vor ihm, nicht? Auch das Sitzen ist eine echte liturgische Haltung. Das ist ja nicht eine Haltung, die man einnimmt, bis wieder was Wichtiges kommt, sondern in der Kirche sitzt man, wenn es darauf ankommt, aufmerksam zuzuhören. Dann setzt man sich nieder. Man kniet sich nieder, um Christus anzubeten. Nachdem das hier in die Diskussion geraten ist und immer wieder Vorwürfe gekommen sind, warum man das überhaupt erwähnt und die armen Kinder sollen sich niederknien, bin ich ein bisschen aufmerksamer geworden, wenn ich das Evangelium lese und habe festgestellt, das ist fast bei jeder Begegnung der Menschen mit Christus, dass sie zuallererst einmal vor ihm niederknien, sich vor ihm niederwerfen. Es ist die Haltung der Anbetung, das Logischste eigentlich, wenn ich zu Christus komme, dass ich mich vor ihm niederknie. Ja. Wie gesagt, Christus braucht es nicht für seine Herrlichkeit. Ich brauche das, ja, damit ich merke, dass ich vor Christus, dass Christus mein Gott ist, dass er gegenwärtig ist. Und das Knien ist eine unglaublich schöne Haltung, weil ich mich klein mache, ohne irgendwie jetzt niedergedrückt zu sein. Ich bin ganz aufrecht. Und ich mache mich klein und bin aufrecht gleichzeitig. Also ich finde, das Knien ist eine unglaublich schöne Haltung, die natürlich auch mit mir etwas macht. Das funktioniert ja alles. Noch einmal, die Kirche war immer schon eine sehr gute Psychologin. Wer das praktiziert, wird sehr schnell merken, das funktioniert. Ja. Hände falten, dass ich aufmerksamer bin. Ja. Brauchen wir nicht dazu den Indern lernen, das können wir selber. Ja. Wie man geht, dass jedes Gehen in der Liturgie eine Bewegung auf irgendetwas hin ausdrückt. Ja. Wie das geschieht, dass das schön passieren kann. Die Stille, ganz eine wesentliche Sache der Liturgie, dass Stille stattfinden darf. Dass nicht dauernd ein Geräusch sein muss. Dass einmal nichts ist. Stille. Aus. Ich habe den Text von der Mutter Therese aufgehängt in der Kirche. Die Frucht der Stille ist das Gebet. Die Frucht des Gebets ist die Liebe, ist der Glaube. Die Frucht des Glaubens ist die Liebe. Die Frucht der Liebe ist das Dienen. Die Frucht des Dienens ist der Friede. Unglaublich schön. Ja. Beginnen tut das mit der Stille. Und es ist erstaunlich, was für eine Angst man oft vor der Stille hat. Ja. Es darf nicht ganz still werden, weil das könnte passieren. Also jeder, der schon mal Schweigeexerzitien gemacht hat, weiß, wie schwierig das sein kann. Aber wie viel da noch dahinter stecken kann, wenn man mal still ist. Schließlich das Kreuzzeichen, das wir machen. Ja, das große Kreuzzeichen, wo das Kreuz sozusagen unseren ganzen Körper bedeckt, ja, das über den Körper schlagen. Und auch das kleine Kreuzzeichen, das wir am Beginn des Evangeliums machen, das die Stirn, den Mund und das Herz, wenn man so will, bezeichnet. Ich, in meinem Intellekt, ich denke an Jesus, ich will von ihm sprechen, ihn verkünden und ich habe ihn im Herzen. Nicht? Ein Zeichen, das ist nach einer Sekunde vorbei und drückt so wahnsinnig viel aus. Ja. Das an die Brust schlagen beim Schuldbekenntnis. Ja. Das ist so lustig, das versteht jeder sofort, wenn man sagt, also beim Schuldbekenntnis schlägt man sich an die Brust, und zwar die eigene, nicht an die des Nachbarn. Immer ein großer Lacher, weil jeder sofort kapiert, was eigentlich gemeint ist beim Schuldbekenntnis. Eine Geste, die ich mache, drückt sofort aus, in welche Richtung es geht. Ja. Brauche ich keine langen Vorträge halten, das muss man einfach nur einüben. Und was auch schön dazu kommt, wenn ich zum Beispiel zu alten Leuten komme, die oft schon dement sind oder nicht mehr ansprechbar, Und man betet mit ihnen. Man weiß nicht, kriegen sie etwas mit? Aber es ist so wahnsinnig schön. Dann betet man als Vorbereitung zum Beispiel für die Kommunion, das Schuldbekenntnis. Und jemand, der sich gar kaum noch bewegt, merkt man plötzlich, wie er sich in die Brust klopft. Ja, oder jemand, der versucht, ein Kreuz zu machen. Ja, mehr ist nicht. Und man merkt plötzlich, der ist ganz dabei. Ja. Wenn man das als Kind nicht einübt, dann wird man das Alter auch nicht können. Dann wird das eben nicht mehr sein. Wir müssen das hegen und pflegen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Wie schön ist die Orantenhaltung auch, die der Priester einnimmt. Es gibt viele Charismatiker, die beten dann auch auf diese Weise. Das ist auch nicht verboten. Alle kennen die Geschehnisse, wo Mose in einer wichtigen, für das Volk Israel wichtigen Schlacht betet und es wirklich abhängig zu sein scheint von den ausgebreiteten Händen, weil sobald er müde wird und die Hände sinken lässt, verliert das Volk Israel gleich und am Ende steht er dann gestützt von zwei Männern, die seine Hände hochhalten, ja, damit er betet. Jede Verneigung, die wir machen, wenn wir sie bewusst machen, als Ausdruck der Ehrfurcht, eine Kniebeuge, Haltung der Anbetung, ja, dass man das einfach bewusst macht. Ich denke mir oft, es gibt so liebe Leute, die oft ganz fromm sind. Da feiert man irgendwo die Messe und es ist zum Beispiel eine Kapelle, wo es kein Allerheiligstes gibt. Alle machen fleißig Kniebeugen. Und ich denke mir, die machen es wahrscheinlich sonst nicht sehr bewusst, weil die wissen das nicht, dass da kein Allerheiligstes ist, aber man macht trotzdem eine Kniebeuge. Es ist halt, mach's halt so. Ja. Machen wir das alles bewusst. Das hilft uns. Ja. Wir brauchen das. Noch einmal, Christus sitzt nicht im Himmel und zählt, wie viele Kniebeugen wir machen. Und ab 120 ist er dann zufrieden und erst dann ist die göttliche Herrlichkeit wirklich vollendet. Wir brauchen das. Wir haben es notwendig. Ja. Und seien wir froh, wenn die Kirche uns dabei hilft. So, jetzt ist fast schon eine Stunde vorbei. Ich habe es gleich gewarnt und möchte gerne jetzt noch den Wortgottesdienst in seinen Einzelheiten kurz durchgehen, um die einzelnen Dinge, die wir dort machen, vielleicht auch vor dem Hintergrund dessen, was ich schon gesagt habe, ein bisschen zu beschreiben. Ganz kurz noch, die Messe besteht ja aus zwei Hauptteilen, der Wortgottesdienst und die Eucharistiefeier. Geschichtlich ist das so entstanden, dass die junge Gemeinde in Jerusalem, das waren ja zuerst einmal alles Juden, die selbstverständlich am Synagogengottesdienst teilgenommen haben. Der Synagogengottesdienst ist ein Gottesdienst, so wie er heute noch ist, der vor allem aus Gebet und Lesen der Heiligen Schrift besteht. Ja, das ist Synagoge. Wenn man heute in die Synagoge geht, wird man das dort erleben. Daran haben die Jünger teilgenommen. Und dann haben sie sich aber in den Häusern getroffen, um dort das Brot zu brechen, also die Eucharistie zu feiern. Und diese beiden Teile sind sozusagen zusammengewachsen zu dem, was wir heute Messfeier nennen. Der Wortgottesdienst, der eigentlich ein Synagogengottesdienst ist, und die Eucharistiefeier. Der dritte Teil war oft auch vor dem Gebetsgottesdienst ein Sättigungsmahl. Das war auch etwas Soziales. Das wissen wir deswegen, weil Paulus sich darüber beschwert, dass das nicht funktioniert, nämlich dass die Reichen ihre Sachen schon aufgefressen haben, die sie mitgebracht haben, bevor die Armen kommen. Die sind nämlich später gekommen, wahrscheinlich, weil sie arbeiten mussten. Und die haben natürlich auch etwas mitgebracht. Die Idee war natürlich, dass man alles, was kommt, gemeinsam isst und dadurch jeder genug bekommt und die anderen gehen hungrig weg, während die einen schon zu viel gegessen haben. Und das ist keine Feier des Herrenmahles, sagt Paulus. Ja? Und das betrifft natürlich dann auch, kann man weiterdenken, wenn wir nicht liebevoll miteinander umgehen, ist auch keine Feier der Eucharistie. Ja, auch wenn wir jetzt kein Sättigungsmahl mehr haben, aber wir machen nachher unseren Pfarrcafé. Wir können nicht Eucharistie feiern und gleichzeitig böse übereinander reden. Oder es geht nicht, kann nicht, funktioniert nicht. Ja? Es muss zusammenstimmen. So, also jetzt einmal zur Liturgie einzeln. Die Messfeier beginnt mit dem Einzug. In der Vollform wird ein Kreuz hereingetragen, Kerzen, Weihrauch führt die Prozession an, alle stehen, man singt ein Lied mit Musik, beginnt man die Heilige Messe und es findet eine Prozession statt, die, wenn es mehrere liturgische Akteure gibt, eben länger sein kann. Wir sind da völlig daran gewöhnt, dass am Ende dann der Priester oder der Bischof geht. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand aufgefallen ist, dass es ja sehr unüblich ist. In keinem staatlichen Protokoll ist das so. Beim Militär, die sich ja sehr viel von der Liturgie abgeschaut haben, ist das nicht so. Da geht das Wesentliche, der Höchstrangige, immer vorher. Der Offizier geht am Anfang. und meistens vom Offizier noch die Fahne, ja, für den Staat. Wenn diplomatische Empfänge sind, geht natürlich der Ehrengast zuerst und die Nachgeordneten kommen nachher. Ja. In Liturgie kommt der Priester am Schluss. Das ist natürlich kein Zufall. Die Letzten werden die Ersten sein. Christus zeigt uns auf diese Weise, dass er sich an die letzte Stelle stellt. Ja. Wir sind so gewöhnt daran, aber das kann man wieder mal vielleicht neu wahrnehmen. Und man macht eine Kniebeuge vor dem Allerheiligsten, verneigt sich vor dem küsst den Altar. Also wie gesagt, das ist jetzt neu gedeutet, aber sehr schön eigentlich. Unsere Beziehung mit Christus wird ausgedrückt, schon in der ersten Geste. Es ist keine Geschäftsbeziehung oder jetzt irgendeine Handelsbeziehung, oder die wir da haben. Oder nein, es ist eine Liebesbeziehung. Das Symbol für Christus, der Altar wird geküsst. So, jetzt beginnen wir. Nicht? Und wie beginnt es mit dem Kreuzzeichen? Ich habe das sogar bei den Erstkommunionkindern jetzt erzählt. Ich war ja richtig getröstet. Ich habe vor kurzem eine Fernsehdokumentation gesehen. Man hat Papst Benedikt XVI. Ein bisschen privat begleitet, hat ihn gesehen beim Mittagessen. Und da sehe ich, wie der Papst das Tischgebet betet und hat das Kreuzzeichen dann also wirklich so gemacht. Etwas schlampig. Und ich, monatelang bin ich meinen Erstkommunionkindern bei, ein gescheites Kreuzzeichen zu machen. Und da sieht man den Papst im Fernsehen. Und er macht ein schlampiges Kreuzzeichen. Aber es hat mich auch wieder getröstet irgendwie. Aber warum macht man am Beginn der Heiligen Messe ein Kreuzzeichen? Nicht nur, ist halt so üblich. Sondern in Wirklichkeit ist das Kreuzzeichen schon die Zusammenfassung dessen, was in der Feier der Heiligen Messe geschieht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir treten jetzt ein in das Leben des dreifaltigen Gottes. Der Sohn verschenkt sich an den Vater im Heiligen Geist. Ich habe das schon beschrieben. Das geschieht jetzt. Und jetzt sind wir dabei. Mit Berechtigung können wir das Kreuzzeichen auch machen, wenn wir zu Hause beten. Es ist ja jedes Gebet, das Eintreten in die Sohnschaft Christi im Heiligen Geist, wenn wir uns an den Vater im Himmel wenden, ja, wir nehmen auch dann teil am Leben des dreifaltigen Gottes, wenn wir unser Abendgebet machen. Aber natürlich nirgendwo gilt das so wirklich und so hundertprozentig wie bei der Feier der Heiligen Messe. Deswegen ist am Beginn der Heiligen Messe das Kreuzzeichen. Deswegen hören wir dieses Dominus Vobiscum, der Herr sei mit euch und mit deinem Geist, ich habe schon darüber gesprochen. Christus ist gegenwärtig, weil seine Gemeinde sich versammelt hat. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Am Beginn der Heiligen Messe steht der Bußakt. Und wieder, ich hoffe sehr auf eine Reform. Ich habe das jetzt einmal, weil es konkret um etwas gegangen ist, nachgeschaut. Im deutschen Messbuch ist der Bußakt ein bisschen verkümmert, bis er überhaupt ganz wegfällt in manchen Fällen. Das entspricht nicht dem, was das römische Messbuch eigentlich sagt. Das ist einfach die Deutschen haben sich darüber hinweggesetzt und was Neues hineingeschrieben. Eigentlich ist der Bußakt ein ganz wesentlicher Bestandteil, der am Beginn der Messe nicht fehlen darf. Warum? Ich habe schon gesagt, dass das beste Beispiel für die Feier und den Mitvollzug des Opfers Christi die Mutter Gottes ist. Nicht zuletzt natürlich deswegen, weil sie ein Mensch ist, der keine Sünde hat, der nie Nein sagt zu Christus, ja, der ganz offen ist für sein Wirken, für seinen Willen, alles machen will, was er will. Ja, also so wie die Mutter Gottes wollen wir jetzt die Messe feiern, aber jetzt sind wir halt nicht so. Dann bereuen wir unsere Sünden doch wenigstens. Und es gibt eigentlich nichts Furchtbares, wenn man sagt, na, das will ich nicht. Ich will mich nicht von meinen Sünden trennen. Ich will gar nicht daran erinnert werden. Dann werde ich die Messe nicht richtig feiern können. Ja? Und es geht nicht darum, ob das jetzt mühsam ist, dass da wieder jemand von Sünde redet. Es ist die Voraussetzung, um in die Liebe eintreten zu können, dass ich mich vom Bösen trenne. Und wenn man den Text des Bußaktes, des Schuldbekenntnisses, sich genau anschaut, dann drückt es sehr genau aus, was Sünde bedeutet. Da könnten wir jetzt lange drüber reden. Gedanken, Worten und Werken. Es geht nicht nur um die ganz groben Dinge, es geht auch um die kleinen Dinge. Ich will ganz in die Liebe eintreten, nicht? Der Bußakt, dem folgt ja normalerweise auch eine Vergebungsbitte, deprekativ, wie das so schön heißt, also fürbittend. Wir glauben daran, dass die lästlichen Sünden auch durch den Bußakt, wenn sie bereut werden, vergeben werden. Für die schweren Sünden muss man, damit man zur Kommunion gehen kann, auch dann beichten gehen. Aber dass der Bußakt am Anfang der Messe steht, ist einfach auch Ausdruck dessen, dass wir es notwendig haben. Ja. Und wer das richtig macht, der wird dadurch nicht niedergedrückt, sondern sieht das als ein Lob Gottes, dass wir seine Barmherzigkeit anrufen. Ja? Das ist ja nicht eine Beleidigung Gottes, wenn wir sagen, ich komme als Sünder zu dir, weil ich weiß, dass du mich trotzdem lieb hast und dass du mir meine Sünden vergeben willst. Aber es wegzulassen ist so gefährlich, ja? Oder es unter den Tisch fallen zu lassen. Deswegen gehe ich da besonderen Wert darauf. Das Kyrie, was im deutschen Messbuch jetzt plötzlich als Bußakt verwendet wird, ist kein Bußakt, ich sage das so. Woher kommt das Kyrie? Das Kyrie Eleison hat eine sehr spannende Entstehungsgeschichte. Das kommt wirklich aus heidnischer Umgebung. Wenn ein römischer Feldherr siegreich vom Feldzug zurückgekehrt ist, dann hat es für den römischen Senat die Möglichkeit gegeben, ihm das Privileg zu verleihen, einen Triumphzug durch Rom abzuhalten. Und das hat bedeutet, dass er durch Rom ziehen durfte, auf einem Streitwagen. Die Menschen sind zusammengelaufen, haben ihm zugejubelt, die Schätze, die er erobert hat, wurden mitgetragen, die Gefangenen, die er gemacht hat, die unterlegen sind seiner Macht, sind mitgeführt worden. Also das war schon ein ziemliches Ereignis. Ja. Das muss so beeindruckend gewesen sein, dass es dazugehört hat, dass mit ihm am Streitwagen ein kleiner Bub gestanden ist und der nichts anderes gehabt als Aufgabe, als ihm ständig ins Ohr zu flüstern: Du bist nur ein Mensch, du bist kein Gott, du bist nur ein Mensch, du bist kein Gott. Weil das so beeindruckend gewesen sein muss, ja, aber die römischen Imperatoren, daher kommt das Wort, sie haben sich ja später oft zu Kaiser gemacht und dann als nächste Stufe zum Gott. Ja, also die haben nicht immer auf den kleinen Buben gehört. Aber das haben die Christen erlebt in Rom. Und diese Menschen, die da links und rechts gestanden sind, haben, damals hat man Griechisch gesprochen in Rom, ihm zugerufen: Kyrie eleison, Herr, erbarme dich unser. Auf dich setzen wir. Wenn du auf uns schaust, dann kann uns nichts passieren. Wie gesagt, diese Feldherren sind später oft Kaiser geworden. Also das, man sieht, in welche Richtung das geht. Die Christen haben das erlebt und haben dann gesagt, das ist ein menschliches Getue, das führt in die falsche Richtung. Es gibt einen einzigen, dem wir das zurufen können, dass er uns sich uns erbarmen muss, von dem wir uns alles erwarten können, das ist Christus. Und so kommt das Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison in die Liturgie hinein. Es ist dieser Ruf an Christus, den siegreichen Feldherrn. Das schaut natürlich ganz anders aus. Christus hat am Kreuz gesiegt. Aber es ist eben ein Triumphgesang, ein Lobgesang, ein Lobruf. Ja? Und mehr noch als irgendwie ein Bußakt. Das Lob geht gleich weiter. Am Sonntag singen wir das Gloria. Und da möchte ich kurz ein Wort dazu verlieren, wie wir unsere Kirchenmusik verstehen müssen. Es gibt im deutschen Sprachraum einen sehr reichen Schatz an Liedgut, wo liturgische Texte paraphrasiert werden, wie man das nennt. Also es gibt Gloria-Lieder noch und nöcher, die mit dem eigentlichen Text des Glorias, das ist ein fester Text, der nicht verhandelbar ist, nicht sehr viel zu tun haben. Da wird halt Gott auch gelobt. Ja, bis hin, da gibt es dann Lieder, die Credo-Lieder sind. Ja. Glaubensbekenntnis singt man auch irgendwas, ja, was aber nicht das Glaubensbekenntnis ist. Ja, auch ein fester Text. Woher kommt das? Das sind ja oft hochwertige Dinge. Ja. Also Schubert-Messe und so weiter ist ja alles nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen. Das sind ja, ist ja tolle Musik auch. Das kommt aus der Feier der Tridentinischen Messe, wo es dann eben so weit war, dass der Priester die Messe feiert. Und der Priester hat alles gemacht. Er hat jede Lesung gelesen, jedes Gebet gebetet, das Gloria gebetet, alles. Und damit das Volk sozusagen ein bisschen parallel etwas machen kann, hat es eben entsprechende Lieder gesungen. Ja? Und auch die Chormessen, die bei uns große Tradition haben, ja? Also die Wiener Klassik und so weiter, die hat funktioniert, da ist beim Hochamt der Priester eingezogen und der Chor hat begonnen, das Kyrie zu singen. Das hatte 2-3 Minuten gedauert. Während der Chor das gesungen hat, hat der Priester sein Stufengebet gebetet, womit die Messe begonnen hat, das Kreuzzeichen gemacht, das Bußakt gemacht, das Kyrie gebetet, und wenn er damit fertig war, war der Chor langsam auch mit dem Kyrie fertig. Dann hat der Priester Gloria in Excelsis Deo angestimmt, die hat begonnen, das Gloria zu singen, und der Priester hat das Gloria gebetet, die Lesung gelesen, den Traktus, oder das Zwischengesang sozusagen, während die noch das Gloria gesungen haben. Also waren parallel zur Messfeier Lieder gesungen. Und das müssen wir ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn wir jetzt heute überlegen, wie wir unsere Liedgut verwenden sollen. Es ist sehr interessant, dass das moderne Liedgut, das ja aus der charismatischen Erneuerung auch kommt, viel liturgischer ist als die Lieder aus dem Gotteslob. Weil dann sagt, jetzt singen wir wirklich den Gloria-Text. Ja? Das ist ja ein fester Text. Und was drückt dieser Text aus? Das ist ein Engelsgesang. Ehre sei Gott in der Höhe, das hat die Engel zu Weihnachten gesungen. Und soll ausdrücken, wir stimmen ein in den Chor der Engel. Noch einmal, die Feier der Heiligen Messe ist himmlische Wirklichkeit, die wir erleben dürfen. Deswegen singen wir jetzt plötzlich gemeinsam mit den Engeln. Ja. Das bedeutet es, und da müssten wir uns vielleicht ein bisschen mehr auch darum bemühen, dass wir da wirklich näher sozusagen am Original sind, sagen wir so. Da spielt auch die Melodie eine Rolle. Ja. Also nicht jede Melodie eignet sich dann dazu. Ich meine, ich sage jetzt ein Extrembeispiel, um es zu erklären. Es muss ein bisschen etwas sein, wo auch sozusagen der Gloria-Gedanke in uns lebendig ist. Kein Mensch käme auf die Idee zu sagen, jetzt singen wir den Gloria-Text nach der Melodie von Stille Nacht. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Ja? Und da muss man aufpassen, dass man nicht einfach sagt, ja, da habe ich eine Melodie oder einen Text dazu. Das muss schlüssig sein. Ja? Also da muss man im Umgang mit der Musik sozusagen auch schauen, dass das geht. Dem Gloria folgt das Tagesgebet. Auf Lateinisch heißt das Tagesgebet Collecta, also Sammlung. Warum? Der Priester sagt, lasset uns beten. Und dann sollte etwas machen, was ich mir wieder angewöhnen muss. Ich mache es leider nicht, oder zu wenig. Es sollte eine Pause kommen. Eine Stille, wo nichts passiert. Oder nicht nichts passiert, sondern wo die Menschen beten. Und dann hat er gesagt, lasset uns beten. Jetzt soll man beten. Wo jeder in Stille betet, seine Anliegen sagt. Das, was ihm wichtig ist. Und dann betet der Priester das Tagesgebet, das offizielle Gebet, das auf der ganzen Welt gebetet wird, als Zusammenfassung all dieser Gebete. Also da sieht man eben, wie die Liturgie funktioniert. Das Volk betet, Christus trägt dann diese Gebete vor den Vater. Das macht der Priester. So ist das Tagesgebet gemeint. Und es ist vielleicht nur ein Hinweis, so schön zu sehen, wie diese Gebete aufgebaut sind. Beispielsweise ein Gebet: Gütiger Gott, du hast die Familie zur Grundlage der menschlichen Gemeinschaft gemacht. Das Beispiel der heiligen Familie stärke in uns die Liebe und den Gehorsam, auf denen jede Gemeinschaft ruht, damit wir in der ewigen Freude deine Hausgenossen werden. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und so weiter. Das sind drei Teile. Der erste Teil ist immer eigentlich ein Lobpreis. Ja? Hier wird die Familie gelobt, die Gott erfunden hat. Das ist einfach schön. Der erste Teil des Gebets ist immer ein Lobpreis, ein Lob, das man Gott darbringt. Der zweite Teil ist die Bitte, worum es dann geht. Und der dritte Teil ist, darum bitten wir durch Jesus Christus, weil wir nur in Jesus Christus wirklich beten können. Unser Gebet ist immer Jesus, der in uns betet, weil wir mit Jesus Kinder Gottes sind. Wir können nicht ohne ihn beten. Ja? Nur weil Jesus mit uns betet, kann unser Gebet so eine Würde bekommen. Deswegen sind die Gebete so aufgebaut, dass immer, das kann man auch verfolgen, bei der nächsten Messfeier, Lobpreis, Bitte, die ausgesprochen wird, und dann sozusagen das Bewusstsein, dass wir das nur in Jesus Christus können. Das kann man sich auch zum Vorbild für sein persönliches Gebet nehmen. Es ist ganz schön, zum Beispiel, wenn man betet, dass man zuerst mal mit einem Lob beginnt, bevor man dann mit dem Maschinengewehrfeuer der Bitten nachrückt. Die Ausnahme bilden die Gebete in der Fastenzeit, und das finde ich ganz schön. In der Fastenzeit fällt das Lob weg. Also ich lese zum Beispiel vom Donnerstag der dritten Woche in der Fastenzeit: Allmächtiger Gott, gib, dass wir den Ruf deiner Gnade folgen und uns mit umso größerem Eifer auf die Feier der österlichen Geheimnisse vorbereiten und so weiter. Da geht es gleich los. Ja, in der Fastenzeit ist das. In der Fastenzeit ist das Lob überhaupt zurückgeschraubt, aber es ist auch so ein bisschen so dieses Drängende. Ja, da muss es losgehen. Ja. Also das sind so Kleinigkeiten, auf die man entdecken kann, wenn man die Liturgie feiert, die einem natürlich irrsinnig viel helfen und dann eben fürs persönliche Gebet Vorbild werden können. Nach dem Tagesgebet setzt man sich endlich. Bis dahin muss man stehen. Und das ist wahnsinnig anstrengend. Aber jetzt setzt man sich nieder, nicht weil man Pause macht, sondern um eben aufmerksam zuzuhören. Am Ende der Lesung wird gesagt, Wort des lebendigen Gottes. Und als solche sollten wir sie wirklich sehen. Wir hören etwas von Gott. Das Wort Gottes, theologisch, damit wird Christus bezeichnet. Er ist das Wort des Vaters. Damit spricht Gott sich aus. Er teilt sich uns mit in Jesus Christus. Also deswegen ist es eine echte Mitteilung Gottes in Christus. Aber in den Lesungen hören wir zuerst einmal aus dem Alten und Neuen Testament Menschen, die über Christus schreiben, über Gott schreiben. Beschreibungen aus dem Volk Israel sehr spannend oft, weil sie hingeordnet sind auf das Evangelium, wenn Christus darauf Bezug nimmt. Der Tisch des Wortes wurde ja durch das Konzil wieder reicher gedeckt. Ja, also es gibt viel eine größere Auswahl an Lesungen. So nach 3 Jahren hat man sehr viele wesentliche Lesungen gehört. Wenn man 3 Jahre lang am Sonntag in die Messe gegangen ist, hat man einen recht guten Überblick über die Bibel schon. Und unter der Woche geht es, schon nach 2 Wochen hat man dann noch, nach 2 Jahren, 2 Lesekreise, noch einen besseren Überblick. Ja. Also durch die Messfeier lernt man richtig die Bibel kennen. Das ist wirklich eine sehr schöne Frucht des Konzils. Aber wie gesagt, die Lesungen sind eigentlich Erzählungen über Gott. Ja. Und wenn man sich überlegt, womit könnte man das vergleichen? Unsere Beziehung zu Gott soll eine Liebesbeziehung sein. Und jetzt könnten wir uns ruhig einmal einen verliebten Burschen vorstellen, der verschossen ist in eine Mädel. Und da könnte man sich doch vorstellen, dass der zu ihrer Freundin geht und sagt, kannst du mir ein bisschen was über sie erzählen? Und ein bisschen was und der möchte etwas erfahren über sie. Ja? Und alles, was sie erzählt, wird spannend sein. Ja? Und so müssen wir ein bisschen auch die Lesungen zuhören. Da erfahren wir etwas über Gott. Das ist alles wichtig. Ja? Je mehr wir über ihn herausfinden, desto besser. Ja? Es wird uns über Gott erzählt. Ja? Deswegen bitte bei der Lesung aufmerksam zuhören. Der ganze Wortgottesdienst ist aber wie ein Dialog aufgebaut. Es wird zu uns gesprochen, wir antworten darauf. Der Antwortgesang ist unsere Antwort auf die Lesung. Ein Psalm eigentlich, sehr schön, wenn man sich bedenkt, das ist das Gebet, das auch Christus schon gesprochen hat. Mit diesen Worten hat Jesus gebetet, jetzt beten wir mit diesen Worten. Also das, auch das ist ein bisschen schön. Wie gesagt, im Sonntag sind 2 Lesungen. Zweite ist eine Bandlesung, wie man das nennt. Also wird dann ein Apostelbrief beispielsweise durch, da kommt der Reihe nach dran. Die erste Lesung nimmt immer Bezug auf das Evangelium. Aber oft kann man alle 3 in Beziehung setzen. Dann, nach der 2. Lesung am Sonntag, der sogenannte Ruf vor dem Evangelium, das Halleluja, aus der Fastenzeit. Halleluja ist hebräisch, ist ein Lobgesang. Und deswegen ist vielleicht ganz gut, um es zu verstehen, dass man auch wieder auf den Synagogengottesdienst schaut. Ich habe es bis jetzt nur einmal im Fernsehen gesehen, ich würde es gerne mal live erleben. Wenn in einer Synagoge die haben etwas so ähnlich wie bei uns der Tabernakel, dort ist natürlich nicht der Leib Christi drinnen, das glauben sie nicht, sondern das Heiligste, was in der Synagoge auch bewahrt wird, ist die Tora-Rolle. Ja, also die 5 Bücher Mose, das ist ihr Zeichen ihres Bundesschlusses. Das wird aufbewahrt, unglaublich schön gekrönt, meistens in Samt, bestickten Samtgewand. Das wird hervorgeholt. Diese Tora-Rollen müssen höchst ehrfürchtig behandelt werden. Wenn sie kaputt werden, dürfen sie nicht weggeworfen werden begraben. Eine Torrolle wird begraben, wie ein Mensch. Also man sieht, was für ein Ehrfurcht da ist. Und wenn sie herausgeholt wird, bricht ein Jubel aus. Und dann drängen sich alle da heran und versuchen, die Torrolle zu berühren und so weiter. Also wie bei einem Popkonzert geht es dazu. Und das ist einfach riesig schön. Und der große Jubel, wenn man begreift, hier ist ein Volk, das freut sich, dass Gott zu ihm spricht. Ja. Das ist uns der Halleluja-Ruf. Wir müssen echt einen Jubel ausbrechen. Jetzt wird Jesus mit uns reden. Er fragt uns was. Und das ist um nichts weniger als die Menschen, die ihn damals erlebt haben in Galiläa. Er spricht jetzt zu uns. Ja? Und deswegen steht man auf, weil er ja gegenwärtig ist. Deswegen wird Weihrauch verwendet, weil Christus ja selber mit uns spricht. Das ist eine Gegenwartsweise Jesu. Ja? Deswegen stehen Ministranten mit Leuchtern beim Hochamt links und rechts. Einfach lauter Zeichen, um zu zeigen, er ist da. Deswegen sagt der Priester oder der Diakon, der das Evangelium verkündet, der Herr sei mit euch, er ist da. Ja? Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes, Ehre sei dir, Herr, wir bezeichnen unser Stirn, unseren Mund, unser Herz. Ja? Und wir hören auf das, was Jesus uns sagt. Und die beste Form, auf dieses Evangelium zu hören, ist wirklich einfach neugierig zu sein. Was will Jesus mir jetzt sagen? Dort, wo ich habe das schon sehr oft erlebt, und ich glaube, die Geschichte habe ich schon einmal erzählt, aber sie trifft das einfach sehr gut. Am augenscheinlichsten war mir das einmal, dass Jesus wirklich in unsere Situation hineinspricht, in einer sehr schwierigen Situation. Ich habe am gleichen Tag maturiert mit der Barbara Bubner hier im Sacré-Cœur. Sie in der Bakib, ich im Sacré-Cœur, und wir waren gut befreundet. Sie war dann später Pastoralassistentin in St. Rochus und hat sich dann entschlossen, nachdem sie ein Jahr in Afrika verbracht hat, in einen Orden einzutreten. Und die Familie war, gelinde gesagt, nicht ganz glücklich darüber. Ein Bettelorden. wo man von Tür zu Tür geht, um sich den Deckelunterhalt zu erbetteln. Und es war recht schwierig, die Situation. Und dann hat sie mich gebeten, ob ich kommen kann, wenn sie von zu Hause Abschied nimmt. Wenn sie von zu Hause, sie wohnt hat gewohnt in Nussdorf, in der Nähe von St. Pölten. Wenn sie von zu Hause aufbricht sozusagen, ob sie noch gemeinsam Messe feiern können, in der Kapelle näher zu Hause. Und dann sozusagen weggeht. Auch Heimat, das Elternhaus verlässt. Also ganz schwerer Moment, und es war eben nicht ein kritischer Moment auch. Und ich habe mit ihrem Bruder gesprochen, soll ich das bestimmte Lesungen aussuchen, und er hat ihm etwas Schönes gesagt, was meine Überzeugung auch ist: Nehmen wir das, was am Tag kommt, das wird schon irgendwie passen. Ich sage, weißt du, was ist? Nein, ich weiß auch nicht, ich habe es auch nicht nachgeschaut. Also, was ist gekommen an den Tag? Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Wer mir nachfolgen will, verkaufe seinen ganzen Besitz, gebe das Geld den Armen, so folge er mir nach. Und ich habe, die Mutter war vor allem sehr lebend, die ist gestanden, hat mich angeschaut, wie ich das vorgelesen habe. Also ich habe echt schon Angst bekommen. Also ich habe gesagt, das ist schon wurscht, habe ich noch ein bisschen drüber gepredigt. Also ist richtig, also es war nicht ohne. Ja. Und nach der Messe ist man so gemeinsam, es war nur die Familie und ich habe eben die Messe gefeiert, sind wieder zum Wald zurückgegangen, und ich habe die Mutter dann mich getraut anzusprechen, und gesagt, war das jetzt sehr schlimm? Und sie hat sich zu mir gedreht und gesagt, jetzt habe ich es verstanden. Es war so schön. Ja. War so eindeutig, dass Christus in diese Situation hinein genau sein Wort sagt. Und inzwischen ist sie die große, also unglaublich, die Schwester ist also auch bei dem Orden irgendwie also assoziiert, und die Mutter kümmert sich um die alle und sind alle ganz lustig. Ja. Also unglaublich schön. Unglaublich schön. Und da gibt es sehr, sehr viele. Und ich rate nur, neugierig zu sein, was bei dem Evangelium vorgelesen wird. Das ist natürlich jedes Mal so. Nur wir kriegen es nicht jedes Mal mit. Und das hängt natürlich nicht von Christus ab, weil er möchte uns gerne jedes Mal was sagen, sondern hängt nur von unserer Haltung ab. Ja? Ob wir wirklich zuhören und wirklich hören wollen, was Jesus uns sagen will. Deswegen ruhig auch mit konkreten Fragen in die Messe gehen. Christus wird sie beantworten. Nicht unbedingt immer so, wie wir es haben wollen. Das nicht, sondern vielleicht sagt er uns ganz etwas anderes. Aber er wird uns konkrete Antworten geben. Und das trifft auch auf die Predigt zu. Ja? Beim Evangelium denkt man sich, na gut, das ist Christus. Und jetzt kommt das eine Würstel und möchte mir was erzählen. Und da muss man sich bewusst sein, dass die Kraft der Predigt und die Wirkung eben nicht vom persönlichen Wissen und von sonst etwas des Predigers abhängt. Das ist natürlich schon wichtig, dass der Priester sich vorbereitet und sich nicht irgendeinen Blödsinn erzählt. Aber sobald ein Priester aus dem Glauben heraus wirklich über das Evangelium spricht und sich vor allem im Gebet vorbereitet hat, kann es Frucht bringen. Und das kann ganz, ganz schlicht sein. Und das wird große Frucht bringen können. Viel mehr noch als von dem, was der Priester leistet sozusagen, hängt die Frucht einer Predigt davon ab, in welcher Haltung man zuhört. Ich habe das oft schon erlebt, wenn man da gibt es so Leute, weiß ich was, Einkehrtage auch oder Messen, wo einfach die Leute in einer riesig schönen Haltung sind, und dann sagt man ein paar Dinge, die man schon 20.000 Mal gesagt hat, und sie zerfließen und sagen, es ist so schön, es hat uns so geholfen. Ja, nicht, weil man jetzt so unglaublich weise ist, sondern weil die Menschen in einer sehr schönen Haltung sind. Und auch vielleicht als Illustration dazu eine Geschichte, die sehr, sehr schön illustriert. Ist einmal eine Frau nach einer Predigt eines Priesters in die Sakristei gekommen und gesagt, ich wollte Ihnen nur sagen, die Predigt, die Sie heute gehalten haben, hat mein Leben verändert. Das freut er natürlich. Ja. Und er hat einen Fehler gemacht, der Priester, und hat gesagt, also, da kann man noch ein bisschen was rausholen. Was hat Sie denn so beeindruckt? Was hat denn Ihr Leben verändert von dem, was ich gesagt habe? Ja, ich weiß nicht mehr genau, was sie gepredigt haben, aber irgendwann haben sie dazwischen einmal gesagt, das war jetzt der Punkt 2, wir kommen zum Punkt 3. Da habe ich gemerkt, es muss mein Leben anders werden. Sehr gut. War gut für den Priester auch. Wenn jemand hört, dann verwendet Christus eben diesen Satz. Ja. Aber es ist wahrscheinlich gehört das zum Konzept Jesu dazu, dass wenn man die Demut aufbringt, jemandem zuzuhören, von dem man weiß, dass er selber ja auch nicht weiter ist im Heiligkeitsstreben, und auch vielleicht nicht mehr weiß und an Lebenserfahrung und so weiter. Aber ich höre ihm zu, weil er mir das Evangelium verkündet. Ja, wenn ich zu dieser Haltung bereit bin, dann kann Christus etwas mit mir machen. Ja. Und es ist eben die Weihe, die es ausmacht. Deswegen ist das ein Trugschluss, wenn man sagt, sobald jemand jetzt genug studiert hat, soll er auch predigen, ja, in der Messe. Das ist was anderes. Ja. Das ist kein Vortrag, den man hält. Eine Predigt ist eine Predigt. Das ist Verkündigung des Evangeliums. Deswegen soll der Priester auch nicht irgendwelche eigenen Gedanken da breit treten oder was er gerade im letzten Urlaub erlebt hat oder sonst etwas, das ist nicht so spannend, selbst wenn es spannend wäre, soll er das Evangelium verkünden. Ja. Es fehlen noch zwei Punkte bis zum Ende des Wortgottesdienstes. Erst eines ist das Glaubensbekenntnis. Wieder, das ganze Wortgottesdienst ist ja eigentlich ein Dialog. Und das Glaubensbekenntnis ist eigentlich die Antwort auf die Verkündigung des Evangeliums und auf die Predigt. Jetzt hat Christus sich mir mitgeteilt, hat zu mir gepredigt, hat mir etwas gesagt, so wie die Menschen damals, ja, die bei der Bergpredigt gesessen sind, die Predigt haben. Irgendwann kommt dann die entscheidende Frage: Willst du mir jetzt nachfolgen? Und wenn ich das Glaubensbekenntnis spreche, dann sage ich: Ja, ich will. Das Glaubensbekenntnis zu sprechen heißt ja, die Taufgelübde zu erneuern. Ich sage wieder ganz Ja. Ja. Die Erneuerung der Taufgelübde findet jeden Sonntag statt. In der Osternacht ist es so feierlich oder bei der Firma, wo man gefragt wird, wie du sagst, du den Bösen, ich wieder sage, glaubst du an Gott? Ich glaube. Jedes Glaubensbekenntnis ist nichts anderes, ist sozusagen die Kurzform. Ja. Vielleicht ganz gut, müssten wir vielleicht öfter einführen, auch das große Glaubensbekenntnis zu beten, weil da noch sehr vieles auch ist, was unseren Glauben sozusagen sehr schön erklärt. Aber wenn man das bewusst macht und nicht einfach mitleiert, will ich wirklich mein ganzes Leben wieder Jesus schenken. Das bedeutet nämlich, seine Taufgelübde zu erneuern. Gerade war ich jetzt beim Fest der Jugend, wie es jetzt heißt, früher hat es Pfingstkongress geheißen, in Salzburg mit Jugendlichen aus der Pfarre. Und die haben am dritten Tag ein Gebet gehabt und gesagt, und jetzt bitte alle, die ihr Leben Christus ganz schenken wollen, hundertprozentig, die sollen bitte jetzt nach vorkommen und das machen. Ja? Sie von dem Priester hinstellen, diesen Akt vollziehen, sie von dem Priester segnen lassen. Ja? Und es ist wirklich beeindruckend, wie dann die Jugendlichen nach vorströmen, sagen, jetzt schenke ich mein Leben Jesus. Das bedeutet aber, das ist es, was man vor der Firmung macht, das ist es, was man jeden Sonntag macht. Ich will als getaufter Christ leben. Das bedeutet, muss aber was bedeuten, nicht, dass man sagt, ich will es aber wirklich machen, nicht nur schön war es, sondern es muss ja beinhalten, jetzt halte ich mich an alle Gebote. Ich möchte wirklich die Liebe leben. Ich möchte wirklich meiner Berufung folgen. Ja? Das bedeutet natürlich, diese Taufgelübde zu erneuern. Wenn ich das Glaubensbekenntnis spreche, heißt es das, ja? Wenn ich es bewusst vollziehe. Und schließlich als letzter Teil des Wortgottesdienstes die Fürbitten. Die sind auch eine Frucht der Liturgiereform, die jetzt in der Form vorher noch nicht gegeben. Aber es ist vielleicht wirklich schön, dass man bewusst konkrete, aktuelle Bitten vor Gott bringen kann, weil es uns das persönliche Beten auch wieder vielleicht beibringt. Deswegen ist es ein bisschen widersinnig, aus einem Buch die Fürbitten zu lesen. Wir machen es bei der Wochentagsmesse. Aber eigentlich sind die Fürbitten, die aktuellen Bitten des Gottesvolkes. Nicht das, wenn eine Hungersnot ist. Haben wir heute ein bisschen vergessen. Heute betet die ganze Kirche für die Kirche in China. Ja. Also, dass man irgendwie sehr, sehr bewusst das macht. Jetzt haben wir eingeführt diese Stille am Ende der Fürbitten, dass man wirklich auch eine konkrete Bitte selber dazulegen kann. Konkrete Bitten an den lieben Gott zu richten, ist immer ein Zeichen des Vertrauens. Ja. Das ist so ähnlich, wie wenn ich mir etwas Konkretes erwarte beim Hören des Evangeliums, soll ich mich ruhig trauen, um etwas Konkretes zu bitten, damit der liebe Gott das erhören kann. Und das kann man bei den Fürbitten machen. Die sollten nicht irgendwelche Texte sein oder irgendwas, dass man irgendwelche Politik damit betreibt und jetzt möchte ich da noch ein bisschen was unterbringen, deswegen mache ich eine Fürbitte damit das die Leute einmal erfahren oder weiß ich was. Der Papst soll endlich einsehen, dass Frauen zum Priester geweiht werden müssen. Wir bitten dich, erhöre unser. Ja, das hat doch keinen Platz. Es müssen Bitten sein, einfach wirklich konkrete Bitten, wo Menschen in Not sind. Für die Kirche, für Menschen in Not, für die Gemeinde, für die Verstorbenen betet man natürlich. Also, das sind so die Anliegen. Und zum Abschluss vielleicht eine Geschichte, die für mich das eigentlich sehr schön erklärt hat, was Fürbitten eigentlich bedeuten. Mein Vater war, oder ist immer noch sehr gut befreundet, mit einem wirklich reichen Menschen, so einem Ägypter, der, weiß ich nicht, mit Öl oder was reich geworden ist, aber richtig reich ist. Also irgendwann hat er gemerkt, seine Yacht, die war 40 Meter lang, die ist ihm zu klein geworden, das hat eine 60 Meter Yacht und so. Also in dieser Preisklasse, wie gesagt, und hat halt seine Niederlassung in Südfrankreich und da hat er was und dort hat er was. Und jedenfalls hat er mal, ich habe den nie kennengelernt, aber mein Vater hat Kindern erzählt, er hat ihm einmal gefragt, du hast doch Kinder, die haben doch sicher irgendwelche Wünsche, nicht? Und damals hat man gerade gespart auf ein Moped oder was weiß ich was. Und wollen die nicht irgendwas haben? Und wir, was hast du ihm gesagt? Was hast du ihm gesagt? Ja. Und mein Vater hat natürlich völlig richtig gesagt, die haben alles, was sie brauchen. Hat keine Liste gemacht, ja. Was ich gut verstehen kann. Aber warum erzähle ich das? Wir haben die Möglichkeit, dem lieben Gott etwas zu bitten. Der liebe Gott kann alles. Jetzt machen wir es bitte auch. Ja? Der liebe Gott liebt uns und er freut sich, wenn er unsere Wünsche erfüllen kann. Bitte, dann bitten wir auch darum. Ja? Wir beten um schönes Wetter beim Kirtag. Ja? Jemand ist krank, dass der gesund wird. Wir sollen um diese Dinge bitten. Das ist nichts Unfrommes. Das ist wichtig. Ja? Und natürlich kann man auch um schöne, also um Dinge bitten, die dann größer sind, um schöne Dinge, die wir anderen wünschen, dass jemand sich bekehren kann und so weiter. Nicht? Dass jemand zu Christus findet. Ja? Aber das schließt nicht aus. Aber wir sollen es konkret machen. Ja? Und ich verstehe die Fürbitten so ein bisschen als Platzhalter dafür, weil in einer Gemeinde kann man schwer alles unterbringen. Aber dass man merkt, hier hat mein persönliches Gebet, mein konkretes persönliches Gebet Platz. Ich habe es gewarnt, es wird zu lang werden, ich könnte noch ein paar Stunden reden, aber ich breche jetzt hier ab. Nächstes Mal geht es dann weiter mit der Eucharistiefeier.